Voll rein, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
Folge 71, André Struzina im linken Ecke, Oskar Sarmiento im rechten Ecke. Ready, um sich eine Stunde lang auf die Schnur zu hauen. Nein, herzlich willkommen zur 71. Folge vom Vollinen Podcast. Mein Name ist wie immer Oskar und vis-à-vis von mir hockt der André. Hoi André.
Hoi, ich bin gerade ein bisschen aus der Bahn gerührt worden, weil du einen komplett anderen Einstieg gewählt hast. Dein schöne...
Hallo zusammen! Nein, so geht es nicht. Das geht eigentlich...
Hallo zusammen!
Fast ja, aber ich... Ich habe mich auf das vorbereitet, nicht das bekommen, aber natürlich schließe ich mich dir an. Wir werden heute wieder eine Stunde lang sehr gutes Halbwissen, aber auch Insights und Fachwissen natürlich verbreiten. Ja. Wie immer fangen wir an mit der...
Nein, warte, bevor wir uns fragen, wie es uns geht. Ich möchte nur ganz kurz reflektieren zu der Folge, wo wir letzte Woche rausgekommen haben.
Das ist eine sehr gute Idee, ja.
Zusammen mit der Salome. Und zwar haben wir, glaube ich, auf keine Folge jemals so viel positives Feedback bekommen wie auf die. Man sieht es auch an den Hörerzahlen. Also es ist wirklich überdurchschnittlich gut gelaufen. Und ja, die Leute, die mir persönlich geschrieben haben, haben alle gesagt, hey, cool, haben wir das Thema mal angesprochen und haben mit der Salome einen Gast gehabt. Und jemand hat mir sogar gesagt, weißt du, so ist es ein guter Podcast gewesen, weil ihr mal nicht geschnurrt habt, sondern einfach gefragt.
Das stimmt. Wobei im Nachhinein muss ich sagen, wenn ich selbstkritisch bin, habe ich vielleicht schon ein bisschen viel geredet. Und für die, die sich eben gefragt haben, wieso der Oski ein bisschen zu wenig zu Wort gekommen ist, das ist, es hat einen einfachen Grund. Und zwar sind eben Salome und ich zusammen in einem Zimmer gewesen und haben mit dem Oski online podcastet. Und darum ist es natürlich, ja, es ist einfacher, wenn halt die Person vor dir entsteht halt eher noch das Gespräch als über das Internet.
Ja, die Dynamik ist einfach ganz anders und das merken wir ja jetzt auch. Wir hocken endlich wieder mal zusammen.
Sag nichts.
Man kann meinen, ich bin immer noch in Schweden im Austausch und wir machen immer alles remote. Aber ja, es hat sich jetzt zum Glück wieder mal ergeben, dass wir zusammen hocken. Und darum, André, ganz kurz, wie geht's dir? Du bist ein bisschen am Kränkeln, gell?
Ja, es ist so, wir haben wieder eine leichte Krankheitsserie bei uns im Team. Und jetzt bin ich einfach an der Reihe gewesen oder... immer noch leicht. Aber eben, mich hat es nicht voll genommen in dem Sinn, sondern ich habe einfach einen leichten Verlauf von einem viralen Infekt oder so. Und bin aber auch müssen zum Arzt, weil das ist jetzt die neue Regelung. Übrigens, wir haben jetzt einen neuen Sportarzt. Bin gespannt, wie sich das wieder entwickelt. Und wie gesagt, heute wieder zurück sein, zum mal... ja, Trainings machen, aber noch nicht auf dem Speed, wo wir eigentlich fahren würden. Hat recht gut funktioniert eigentlich bis zum letzten Training. Und dann, das letzte Training war Fußball auf dem Kunstrasen. Und
das ist natürlich unter Ruder eine grandiose Idee.
Das ist eine grandiose Idee, vor allem wenn man es nur irgendwie zweimal im Jahr macht. Und wie du mich kennst, von früher.
Ein richtiger Grobian, ja.
Ja, und ich kann eben auch nicht mehr so gut Fußball spielen wie damals. Das merkt man auch. Und dementsprechend habe ich jetzt ein paar Rossküsse, mein Fußgelenk ist auch nicht mehr ganz okay. Und ich habe mich wirklich gefühlt nach dem Spiel, als wäre meine Körpertemperatur irgendwie bei 45 Grad oder so. Ja, und jetzt mal schauen, wie sich das hoffentlich gut wird entwickeln. Dann, was ich auch noch will kurz sagen, dass ich ein kleines Freudeli habe. Ich habe ein neues Boot bekommen.
Ein Empacher.
Ein Empacher, genau, Empacher. Und zwar das alte Boot von der Sharin.
Sehr gut. Das heisst, du wirst hoffentlich wieder Blitz da.
Genau, also es ist eben nicht alt, sondern sie hat das letztes Jahr neu bekommen oder ist für sie gemacht worden und ich darf jetzt das brauchen, vorläufig, solange ich meiner bin. Und ich habe wirklich mega Freude an dem. Also weißt du, bei mir ist es so, kleine Sachen lösen dann an meine richtige Motivation im Training aus. Von dem her ist es eigentlich recht geil. Und am Wochenende starten wir an der nationalen Regatta in Lauerz. Das ist schon...
bei uns eigentlich in der Nähe.
Genau, das ist nicht weit weg. Und es erinnert mich so ein bisschen an meine Startzeiten im Rudern. Also an meine Anfangszeiten, besser gesagt. Weil dort habe ich wirklich eigentlich Das ist wahrscheinlich die erste Regatta, wo ich gefahren bin als Ruderer, wo ich anfangen rudern habe. Und darum ja, freue ich mich auf das. Und hoffen wir natürlich, dass das Wetter gut ist, weil es ist berühmt, die Regatta, für dass es in der Hälfte abgesagt wird, weil es einfach so fest windet.
Ja, was mich wundernimmt, ist, gibt es ein Comeback vom Blitz im Haar?
Hey, ja, sag nichts. Ich muss jetzt unbedingt dann gleich wieder mal Haar schneiden. Mache ich sicher vor dem ersten Weltcup. Und nachher schauen wir, dass du mir den Blitz hineinschneiden darfst. Sehr geil. Das ist eigentlich das klassische Ritual, dass mir der Oski hat mir früher an mein Haar geschnitten, ja. Muss man übrigens auch noch sagen.
Das stimmt, ja. Während Corona, wo Coiffeure
zu uns sind. Ja, auch noch früher. Ja, also vorher auch
ja,
schon.
Ja, gut, das stimmt, ja.
Und der Oski hat dann angefangen, mir einen Blitz rein zu rasieren. Und ja, es hat damals noch okay ausgesehen.
Und es ist gut gelaufen.
Machen wir doch wieder. Jetzt bei dir, Oski.
Mir geht es sehr gut. Also ich habe wirklich gute Stimmung gerade.
Sehr gut.
Sehr, passt. Sehr gut. Ich habe auch mein sportliches Comeback gegeben. Und ich bin zum ersten Mal seit etwa 10 Jahren squashen. Zusammen mit meiner Freundin und ihrem Bruder.
Ja.
Und das war nach 5 Minuten schon fast wieder beendet gewesen, weil... Ich weiß jetzt nicht, ob meine Freundin irgendwie angestaute Wut auf mich gehabt hat und mich dann extra abgeschossen hat oder ob ich mich einfach falsch platziert auf dem Platz. Aber ja, sie hat mir dann den Ball relativ heftig ins Auge geschossen. Und dann bin ich so 5 Minuten recht benommen gewesen, aber ja, es ist nichts Schlimmes und ich sehe immer noch gut im Auge.
Das recht ein krasser Schuss gewesen sein, weil ich meine, der Squashball ist ja eigentlich weich, oder?
Ja, es hat nicht so weit da, wie ich gedacht habe und es war einfach wirklich mehr der Schock gewesen in dem Moment, aber ja, ja.
Also ich habe zuerst gedacht, als ich es gelesen habe, es geht wieder um deinen Fuß, aber der ist gut. Okay, ja. Sehr gut.
Ja, und sonst gibt es eigentlich bei mir gar nicht so viel zum erzählen.
Also das ist eigentlich schon, das langt mir, es geht dir gut und du bist happy zum Podcast aufnehmen.
Genau, und darum hätte ich gesagt, André, springen wir einfach über zu den Top 3, wo wir mit Eishockey, Fußball und Skicross doch einige interessante Themen diese Woche haben.
Top 3 Geschichten von dieser Woche.
Anfangen tun wir Top 3 mit dem Eishockey-Final, das gerade läuft. Wir haben letzte Woche leider nicht darüber reden, weil wir haben gefunden, es wäre fast ein bisschen schade, wenn wir über das Thema Zyklus und Spitzensport redet und dann einfach noch unsere Top 3 darunter mischen.
Das ist eine gute Idee.
Darum haben wir gar keine Vorschau darauf machen. Aber ja, wie gesagt, der Finale läuft jetzt zwischen Genf und Biel, also der erste und der zweite aus der Quali. Und was wir uns zu gut schreiben müssen, ist, dass wir gesagt haben, das sind die beiden Geheimfavoriten. Also du hast Biel angesagt, ich habe Genf angesagt. Entsprechend mal eigentlich eine gute Prediction von uns. Und momentan steht es 2-1 für Biel. Sie haben im gestrigen Spiel das Break gemacht. In der Verlängerung haben sie gewonnen. Und ja, es ist durchaus eine geile Finalserie bis jetzt. Ich weiß nicht, wie viel du schon gesehen hast.
Hey, es ist also immer so, dass wenn dein Lieblingsverein rausfoult, was bei uns beiden ja der Fall ist mit dem EVZ, dann ja, rückt es Eishockey zuerst mal ein bisschen Hintergrund, logischerweise. Aber das ja eben, wie du gesagt hast, sportlich sehr hochstehend ist, habe ich jetzt nicht irgendwie das Spiel geschaut, aber ich habe mich natürlich auch informiert. Und ja, also ich glaube, es ist definitiv ein würdiges Finale. Absolut, ja.
Kann man sagen, ja.
Und ja, ich bin vor allem gespannt, eben wenn es jetzt am Anfang ist, noch so ein bisschen, zuerst hat Biel gewonnen, dann hat Genf gewonnen.
Nein, umgekehrt.
Oder umgekehrt, dann war 1-1 gewesen. Und jetzt hat eben gestern Biel doch recht eine solide, starke Leistung können zeigen, eben auch dank dem jungen Goalie.
Also so jung ist er nicht, er ist ja in unserem Alter. Aber ja, wir sind immer noch jung. Ja, also für Goalie ist es schon noch jung. Ja, das
doch, finde ich jung. Und er ist ja auch, also er ist ein
Zuger,
oder?
Ja, der ist aus dem Zuger-Nachwuchs, der Jorn von Pottelbergen. Und der ist nachher dann auf Schweden gegangen und dann von Schweden auf Nordamerika und nachher zurückgekommen und kurz bei Davos gewesen, wenn ich mich nicht täusche.
Hat aber eine schwierige Zeit hinter sich.
Genau, ist bei Davos nicht regelmäßig zum Einsatz gekommen, ist dann auch teilweise auf die Tribüne gehockt und dann ist er zu Biel gewechselt. Dort war er lange der Stammgoalie gewesen, hat sich ja dann verletzt, hat sich das Kreuzband gerissen letzte Saison.
Ja.
Und jetzt ist er eigentlich der Ersatzgoalie gewesen. Und hat aber gestern die Einsatzmöglichkeit bekommen und hat 45 Paraden gemacht. Also das muss man sich mal vorstellen. Und ja, das ist nur eine von den grossen Geschichten, wo, oder bemerkenswerten Geschichten, die der Finale mit sich bringt. Also ich habe da mal ein paar rausgepickt mit Robert Meyer, der Goalie von Genf, der auch brillante Playoffs spielt. Also gegen Zug ist der auftrumpft, wie noch nie. Und der hat ja eine ganz interessante Geschichte, weil der war bei Davos gewesen, auch und ist nachher geschasst worden. Also sie haben ihn rausgeschmissen, haben den Vertrag vorzeitig aufgelöst. Und da gibt es eine ganz interessante Podcast-Folge mit ihm beim Eisbrecher-Podcast von Tamedia.
Okay, musst du mir mehr erzählen. Ja.
Wo er darüber geredet hat, wie er psychische Probleme hatte und wie er die überwunden hat.
Ja.
Also wenn ich das interessiert, kann ich das absolut empfehlen. Das ist etwas ganz, ganz Interessantes. Und dann auf der Seite von Biel gibt es zwei Geschichten, die ich sehr interessant finde. Einerseits der Antti Törmänen, der Trainer von Biel, der ja schon mal eine Krebserkrankung hatte.
Ja.
Und dann ist im Verlauf von diesen Playoffs herausgekommen, dass er wieder an Krebs erkrankt ist. Und ja, ich finde das bemerkenswert, dass er trotzdem an der Bande steht. Außer am Freitag, weil dann hat er seine Behandlungen. Dann, okay. Dann ist er nicht an der Bande. Aber
so krass.
Das ist natürlich etwas, wo ins ganze Team und in die ganze Finalserie eigentlich eine ganz neue Dynamik reinbringt.
Ja, auch eben wenn es mega etwas Trauriges ist, es kann vielleicht schon am ganzen Team nochmal einen zusätzlichen Push geben, dass sie es sozusagen für ihn machen. Also wir hoffen natürlich das Beste und also, das heisst ja noch lange nicht, dass wenn man Krebs diagnostiziert bekommt, dass es dann auch sehr schlimm enden muss. Aber trotzdem, es ist natürlich für alle ein Schock. Und eben wenn du den Schock halt richtig kannst verarbeiten, dann hoffe ich jetzt, dass man ja, dann das auch wird in der Spielweise vom Team gesehen. Ja.
Ja. Und etwas anderes, da haben wir auch eigentlich einen Urzuger, wenn du so willst. Also Urzuger ist er nicht, er ist ja kein Zuger Junior, aber er ist ja relativ jung zu Zug gekommen und hat eigentlich so seine Blütenphase gehabt dort.
Ah, schöne Zeiten gewesen.
Das sind sehr schöne
Zeiten
gewesen. Der Damian Brunner, der mit 37 noch einmal ein Playoff-Final spielen darf und wirklich brutal gut spielt. Also im Spiel 2 hat er ja 2 Goal geschossen und 1 Assist gegeben. Also ist dort der Matchwinner gewesen. Und ja.
Also dem würde ich es wirklich so gönnen. Ja. Ich weiss, in Zug ist er ja nicht so beliebt.
Absolut.
Weil, das ist ein bisschen, ich weiss gar nicht, wie die Story genau gegangen ist. Also er ist in die NHL zu Detroit.
Ja.
Und ist dann, hat sollen zurückkommen zu Zug?
Nein, er ist ja dann nachher noch zuerst zu New Jersey.
Genau.
Und dort hat er den Vertrag vorzeitig aufgelöst und ist dann in die Schweiz zurückgekommen. Und alle haben gedacht, er kommt ja zu Zug.
Voll. Und ist dann nicht zu Zug.
Sondern zu Lugano.
Genau.
Und dann hat man gesagt, er ist geldgeil, weil er dort einen 7-stelligen Betrag scheinbar bekommen hat.
Und das war ein gehöriges Pfeif-Konzert, wenn er amis wieder zurück in die Boston Arena gekommen ist.
Ja.
Und, aber eben, wie gesagt, für mich immer schon ein bisschen, eben, das war eigentlich so die Phase mit, eben während dem Lockdown damals mit dem Zetterberg. Und,
also Lockout, oder? Nicht Lockdown.
Oh fuck. Lockout, ja, natürlich. Sorry. Und dort habe ich mich so wirklich dann angefangen ins Eishockey, also bin ich sozusagen EVZ-Fan geworden. Und das erinnert mich immer ein bisschen an diese Zeit und darum würde ich es ihm auch mega gönnen.
Ja, ich auch. Also zuerst mal das. Und man muss ja sagen, du bist ja ein riesen Detroit-Fan gewesen. Das war ja so dein Team in der NHL. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist oder ob du es immer noch verfolgst.
Im Fall aber nicht mehr so.
Aber ich mag mich erinnern, dass du deine Telefonnummer so ausgewählt hast, dass die letzten 4 Ziffern... Drückernummer vom Henrik Zetterberg und vom Damian Brunner sind.
Also es ist wirklich noch so, meine Telefonnummer endet mit 4024 und ich konnte das damals auswählen und ich weiß nicht wieso, aber jetzt würde ich etwas ganz anderes nehmen, logischerweise. Aber ich habe wirklich 4024, also 40 ist der Zetterberg und habe dann auch damals auf Instagram King Zetterberg geheißen.
Ja, das stimmt, mag ich mich erinnern, Alter. Ja.
King Zetterberg, also das 40 und dann das 24 für den Damian Brunner. Ja.
Ja. Und etwas ist mir noch in den Sinn gekommen im Verlauf des Tages, als ich mal ins Runbook reingeschaut habe, weil das ja da steht. Während der Lockout-Season hat es ja mal eine Autogrammstunde gegeben, magst du dich erinnern?
In 100%.
Der Zuger Kantonalbank. Und da sind wir zusammen mit dem Frano, und jetzt, wo ich nicht als treue Hörer bezeichnen, sondern als Sieger vom Spikeball-Turnier. Das hat er mir explizit gesagt.
Das haben sie verdient, ja.
Sind wir dort hingegangen und dann hast du ja können, eben mit dem Raffi Diaz, Henrik Zetterberg und Damian Brunner Fotos machen und Autogramm holen und so. Und wir sind ja dann einfach wirklich nur zum Diaz und zum Zetterberg und der Brunner ist uns so scheißegal gewesen in dem Moment.
Ja.
Und dann habe ich müssen sagen, ist das der Henrik Zetterberg-Effekt? Oder weißt, kann man das den Henrik Zetterberg-Effekt nennen? Dass irgendjemand ein hure geiles Sieger ist, ein hure gut und wirklich einer von der Besten von seinem Fach, aber es gibt so einen, der noch so eine Spur geiler ist und noch eine Spur besser, ja, und dann bist du so quasi wie niemand neben ihm, weißt?
Ja, also definitiv. Ich meine, ja, Henrik Zetterberg, für die, die sich ein für Eishockey interessieren, ist einer von der grössten NHL-Spieler, die es gegeben hat. Und ja, einfach damals in der Schweiz halt einer von diesen Ausnahmekönner gsi und dementsprechend auch mein absoluter Liebling gsi, genau. Ja, jetzt eine andere Frage während der Playoffs. Eben, wir schauen es ja nicht mehr so. Weil, also, ich weiß nicht, schaust du noch das Spiel live?
Ich schaue das Spiel live, weil ich mir auf die Playoffs wieder mal ein MySports-Abo gemacht habe.
Stimmt, also...
Das habe ich letztes Jahr schon gemacht, ja. Und ich muss wirklich sagen, sie machen es auch gut.
Mhm.
Aber die NZZ hat ja einen Artikel darüber geschrieben, wie die TV-Zuschauerzahlen sich verändert haben. Und da müssen wir ein bisschen Kontext geben. Auf diese Saison hat MySports die alleinigen Rechte. Das heisst, SRF hat auch gar keine Sublizenz. Das heisst, sie dürfen gar nicht Spielzusammenfassungen oder so machen.
Ja.
Oder ausstrahlen. Und das hat dazu geführt, dass bis zu 50% weniger Leute am TV ja, die Spiel verfolgen.
Ist es so, weil einerseits, also MySports, wie du gesagt hast, brauchst du ein Abo.
Mhm.
Sind aber zum Teil auch Spiele ja im Free-TV übertragen worden.
So viel wie noch nie, muss man
so
ja
sagen.
Muss man ja sagen.
Ist aber trotzdem nicht geschaut worden, weil sich einfach der Herr und Frau Schweizer so gewöhnt sind, auf SRF Fernsehen zu schauen, dass sie eigentlich die 3 Klicks zu, das ist TV24 und 3+,
genau,
dass sie das gar nicht auf sich genommen haben und ja, gar nicht geschaut haben. Ist eigentlich noch krass, ja, aber macht irgendwie auch Sinn.
Ja, der Mensch ist halt einfach ein Gewohnheitstier und vielleicht braucht das ein bisschen, bis das wieder sich auf ein normales Niveau einebbt, aber ich muss halt schon sagen, es ist sicherlich etwas, wo die Schweizer Liga muss in Betracht ziehen, wenn sie die nächsten TV-Verträge rausgeben oder die Konditionen für die nächsten TV-Verträge. Weil ich glaube schon, dass es recht darunter gelitten hat. Also in meiner persönlichen Wahrnehmung, in meinem Umfeld, viele Leute checken gar nicht, wo sie die Spiele schauen sollen und entsprechend schauen sie sie auch nicht. Und entsprechend ist viel weniger Hype um das ganze Thema Eishockey. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht.
Bei mir war es einfach so, nach dem EVZ-Match hast du immer noch nach Hause kommen und gerade noch den Fernseher einschalten, 10:30 ist die Zusammenfassung gelaufen von allen Spielen. Und natürlich habe ich dann die Zusammenfassungen geschaut, wenn die EVZ gewonnen hat. Wenn sie verloren haben, habe ich es nicht geschaut.
Klassiker, ja.
Aber eben, ich bin heimgegangen und habe den Fernseher eingeschaltet auf SRF und habe das können schauen. Also mein Beispiel zeigt eigentlich schon mal, also das mache ich jetzt nicht mehr. Und jetzt, ja, sehe ich es irgendwo auf Facebook oder so oder auf Insta von MySports.
Wenn Glück hast.
Wenn Glück hast.
Weil sonst musst du auf blick.ch und ja, ich glaube, das ist schon mal eine Hürde. Also für mich persönlich sicher. Ich schwöre, wenn ich auf Blick gehe, fühle ich mich so ein bisschen grenzrechts.
Okay.
Und denke mir so, okay, ich gehe jetzt bald, also bei gemischten Sack würde ich sagen, mit dem Schäferhund laufen. Weil, okay. Ja, keine Ahnung, so stelle ich mir so den typischen Blickleser vor.
Ja, voll.
Aber, ja.
Ja, jetzt nichtsdestotrotz, ich meine, egal ob es jetzt geschaut wird oder nicht, schlussendlich wird jemand gewinnen.
Mhm.
Du hast als Geheimfavorit Genf getippt, ich habe Biel getippt. Wie sieht es jetzt favoritentechnisch aus? Ich meine, das ist ja noch eine andere Frage. Wer unterstützt du jetzt?
Ja, also ich muss halt schon sagen, Biel ist mir um einiges sympathischer als Genf. Und jetzt nicht nur, weil sie Zug rausgekegelt haben, genau, sondern einfach, weil der Verein Biel so ein Arbeiterverein ist, eigentlich.
Ja.
Und sie sind auch zum ersten Mal seit 40 Jahren im Finale und ich habe das Gefühl, das ist einfach...
Genf ist noch nie Meister geworden, Biel schon dreimal.
Dreimal, ja.
Voll.
Ja.
Ja.
Du?
Bei mir ist gleich, also ich tue auch, sicher auch wegen Damien Brunner, Biel unterstützen, hoffen, dass sie gewinnen können. Sie hat jetzt alle eben wirklich verdient. Und ja, Genf ist mir halt einfach auch ein bisschen, wie soll ich sagen, zu weit entfernt. Ich kann keinen Bezug zu Genf.
Mhm.
Und ja, darum. Aber jetzt mal abgesehen davon, wer ich hier bevorzuge, ich denke auch, dass Biel gewinnt.
Ja,
ich glaube auch. Ich hoffe es nicht nur, sondern ich denke es auch.
Ja, die Ausgangslage ist ja so, sie haben in der Quali beide gleich viele Punkte geholt.
Mhm.
Und wenn man jetzt schaut, wie sie in den Playoff gespielt haben, dann muss man sagen, Biel hat schon ein bisschen mehr dominiert als Genf in der jeweiligen Serie. Und ich habe das Gefühl, das Momentum spricht auch einfach für Biel.
Ja.
Ja. Aber du, wir werden es sehen. Etwas anderes, Fußball. Da sind zwei Sachen passiert, die wir interessant finden diese Woche.
Genau.
Eins habe ich dir gestern noch privat geschickt. Und zwar sind Barcelona und Real Madrid auf dem Kriegsfuß. Und zwar so auf richtig tiefem Niveau.
Genau, also da musst du mich nachher wieder durchleiten. Ich weiss einfach nur schon von früher, oder? Real Barça war schon immer eine gute Affische. Aber so richtig bekriegt, oder eben jetzt, wie sie das, jetzt können sie ja wirklich auch, glaube ich, rechtlich und
ja, ja.
Also volle Kanne aufeinander los, aber mir musst du mir ganz kurz dazu erklären.
Ja, also es ist so, dass Barca angeklagt wurde, dass sie über Jahre dem Vizepräsident vom spanischen Schiedsrichterkomitee Geld gezahlt haben. Und sie sagen als Beraterservice.
Mhm.
Was aber ja, ein bisschen shady ist.
Man muss jetzt vielleicht kurz, bevor du nochmal weiterfährst,
sagen, dass ich Real-Fan
bin. Du bist ein Real-Fan.
Ja, ja.
Also, aber du jetzt mal als neutraler Moderator.
Ich versuche es so neutral wie möglich überzubringen. Aber eben, man hat ihm Geld gegeben. Und jetzt ist der Vorwurf, und ich sage bewusst der Vorwurf, dass sie dadurch von den Schiris bevorzugt worden sind. Zum Beispiel bei der Spielansetzung oder quasi wer das Spiel pfeift.
Also einfach gesagt, Bestechung.
Einfach gesagt, Bestechung.
Vorwurf.
Wie gesagt, Vorwurf.
Ja.
Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu beweisen, aber 18 von den 20 spanischen Profiteams aus der höchsten Liga haben Barcelona angeklagt gehabt. Das einzige Team, das sie nicht angeklagt hat, war Real Madrid.
Okay, spannend, ja.
Aber dann im Verlauf von dieser ganzen Affiche hat dann Real trotzdem entschieden, okay, wir klagen Barca jetzt auch an. Und es ist natürlich okay. So ein bisschen, wie soll ich sagen, so wie die Verletzung vom Gentleman Agreement. Yeah. Also, die zwei Teams sind quasi wie im Waffenstillstand und man geht nicht aufeinander los, öffentlich.
Yeah.
Jetzt hat aber der Präsident von Barca, der Joan Laporta, einen PK gemacht und hat dann Real angeklagt. Also hat zuerst mal gesagt, es ist ein Zeich, was uns vorgeworfen wird und wir werden rechtlich gegen jeden vorgehen, der uns angeklagt hat und voll. Wir werden auch gegen die Liga vorgehen und wie auch immer. Und dann hat er explizit gesagt, dass Real die Schnurre haben sollte, weil sie sind das Team, das historisch gesehen bevorzugt wurde. Gerade während dem Franco-Regime, also wo Spanien noch eine Diktatur war, sei Real immer bevorzugt worden.
Ja.
Und das ist mal das, was ich dir gestern geschickt habe. Voll. Jetzt ist aber der Rundumschlag von Real gekommen, den ich gar nicht gecheckt habe.
Also das ist auch einfach, das war auf einer PK gewesen, oder dann einfach online?
Auf Instagram.
Auf Instagram.
Mit einem richtig schlecht produzierten Video. Also okay. Wo du das Gefühl hast, da hat einfach ein Praktikant ein Video zusammengeschnitten und rausgehauen, ohne das noch abzuklären mit der Medienabteilung. Und dort sind so quasi so historische Belege und historische Dokumente, die sollen aufzeigen, dass eigentlich Barca während dieser Zeit bevorzugt worden ist.
Oh mein Gott.
Und das ist wirklich auf tiefstem Niveau. Und ich weiss jetzt nicht, André, wenn ich dir das so erzähle, was dir da durch den Kopf geht.
Ja, also eben, ich weiss, dass es sicher auch so eine Art, wie soll ich dem sagen, es wird eine Szene gemacht, logischerweise. Aber die Frage ist halt, wie ernst meinen es beide. Aber so wie du mir das erzählt hast, ist es wirklich eben jetzt so echt ernst und nicht nur einfach so Fangemeinden, die sich ein bisschen anficken, sondern wirklich zu tiefst. Ich finde es einfach nur schon lustig, dass Barca überhaupt an einem Schiedsrichter verantwortlichen oder eben an einem Direktor Geld zahlt. Also aus welchem Grund auch immer ist so für mich so, Bro, das kannst du einfach nicht machen.
Nein.
Das kannst du einfach nicht machen.
Nein.
Und natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass Real als königlicher Fußballverein in Madrid, ich meine, also ich habe jetzt keine Ahnung vom Franco-Regime, aber ich kann mir vorstellen, dass das halt durchaus auch ein bisschen Propaganda war damals, dass Real gut war oder hat müssen gut sein und darum entsprechend auch gewisse Mittel geflossen sind oder Massnahmen getroffen worden sind. Ich habe keine Ahnung, da müsst ihr mich jetzt nicht allzu ernst nehmen. Darum, beide haben wahrscheinlich Gründe, um sich anficken.
Ja.
Aber wieso, dass es so endet, vor allem Bro, auf Instagram sich, weißt du, für so einen Skandal mit so einem Video äußern.
Ja, es ist ein bisschen wie so ein
Beef. Was ist Instagram? Ja, genau.
Es ist so wie ein Beef so zwischen zwei Influencern. So, hey, FC Barca, du hast 24 Stunden zum Antworten, weißt du?
Voll.
In dem Stil.
Also ja, keine Ahnung, ist schon ein bisschen lächerlich. Vor allem,
ja,
sind riesen Vereine mit eben riesen Tradition, Geschichte und alles. Und dass man dann so etwas Neues wie Instagram braucht, um so etwas. Ja, keine Ahnung. Das ist wie wenn irgendwie der Elon Musk ein Post macht auf Twitter oder
und der Jeff Bezos antwortet.
Genau, drauf. Oder Donald Trump fickt irgendwie Elon Musk an oder Bill Gates auf Twitter, da muss ich auch sagen, wow, also das ist
lächerlich.
Lustig.
Ja. Aber ja, etwas anderes, was auch lächerlich ist, meiner Meinung nach, FC Basel-Fans dürfen nicht zum Conference League Viertelfinal auf Nizza fliegen.
Genau, und dort ist ja so, dass der Entscheid ist vom französischen Innenministerium getroffen worden, also eigentlich von ganz oben.
Am Mittwoch, muss man sagen.
Und das Spiel ist am Donnerstag.
Genau.
Das heisst, nicht einmal zwei Tage vorher, sondern ein bisschen mehr als einen Tag vorher, kann man eigentlich sagen, also einen Tag vorher. Und eben, viele Fans vom FCB sind ja eigentlich schon wahrscheinlich unterwegs oder Richtung Nizza oder sind schon in Nizza und freuen sich natürlich auf das Spiel. Und jetzt hat tatsächlich die Regierung entschieden, dass die nicht dürfen kommen, die Fans vom FCB. Und das hat natürlich einen riesen Aufschrei ausgelöst in Basel. Und also der Grund ist ja, dass sie keine Ausschreitungen haben wollen haben bei dem Spiel. Und ich weiss nicht, hat das damit zu tun, dass ja die Muttenz-Kurve in der letzten Zeit ein bisschen Aufmerksamkeit generiert hat durch die Skandal? Oder meinst du, haben die das gar nicht berücksichtigt?
Sicher auch. Sicher auch, ja. Aber was ich ein bisschen lustig finde, da ist ja, dass das französische Innenministerium gesagt hat, der Grund ist, weil es morgen in Frankreich einen grossen Streik gibt durch die ganze Rentenreform und so weiter, ist die Sicherheit nicht gewährleistet. Und dann muss ich so sagen, ja, okay, aber Freunde, was, also ich sehe den Zusammenhang nicht ganz. Also, beziehungsweise es ist einfach ein schlechter Vorwand. Weil, was man ja auch muss sagen, es ist ja schon grundsätzlich so gewesen, dass die FC Basel-Fans unter brutal willkürlichen Umständen hat müssen auf Nizza reisen. Das heisst, sie hätten dürfen am Flughafen ankommen, hätten müssen dort in der Umgebung vom Flughafen bleiben, erst aufs Spiel dürfen ins Stadion gehen. Sie hätten außerhalb vom Stadion nicht dürfen FC Basel Merch anhaben, weil sie sonst mit Bussen bestraft worden wären. Und so.
Also sie, wirklich nicht, so. Sie haben nicht dürfen ins Stadtzentrum.
Ja, genau. Also weißt,
es ist, aber erstens frage ich mich, wie kannst du das verbieten, weil es kann ja jeder mit dem FCB-Schal eigentlich frei ins Stadtzentrum reinlaufen.
Ja, aber sie hätten ja die Leute dann bestraft, wenn das so gewesen wäre. Also ganz willkürlich. Also Französisch, also Franzosen versteht man ja oftmals sonst schon nicht, aber in dem Fall erst recht nicht. Und ja, ich muss sagen,
es ist ja so, dass dann der FCB hat ja auch Klage eingereicht. Und ja, sie wollen den Entscheid stürzen, sozusagen, dass die Fans gleich noch können, morgen bei dem Spiel dabei sein.
Aber das ist
praktisch unmöglich. Du sagst, unmöglich. Es ist unmöglich.
Ja, und das ist, also nicht, das sage nicht nur ich, das hat auch SRF im Artikel so festgehalten.
Und okay, aber wo machen sie denn das? Also wo kann man das einreiten mit dem Sportgericht?
Keine Ahnung, wo sie das gemacht haben. Aber ich frage mich halt einfach grundsätzlich, wie kann man das überhaupt durchgehen lassen, dass ja, die können verbieten, dass auswärtige Fans kommen. Also weißt du,
ja, ja,
Hochrisikospiel hin oder her, was ich glaube auch vom FC Basel abgestritten wurde, ist, dass es ein Hochrisikospiel ist, ja, weil sie in Basel friedlich abgelaufen ist.
Ja.
Aber da musst du doch einfach ja, gewisse Massnahmen treffen, die verhältnismäßig sind und dann trotzdem für alle kannst du irgendwie
mega
ein angenehmes Spiel, ein angenehmes Spielerlebnis. Ja.
Und noch schnell vom Fußballerischen her, FCB gegen Nizza.
2-2 nach dem Hinspiel, ja.
2-2 nach dem Hinspiel. Wer ist besser?
Boah, ich glaube, Nizza ist zu favorisieren, aber es wäre halt für die Schweiz extrem wichtig, zum Punkt holen.
Ja.
Also, dass der FCB Punkt holt für die Schweiz so, für den Koeffizient. Weil umso mehr Punkte der FCB holt für den Koeffizient, umso höher ist die Schweiz dann auch in dem Ranking.
Ja.
Und das Ranking bestimmt ja, wie viele europäische Startplätze du hast.
Okay, easy.
Und darum müssen wir als, sagen wir, neutrale Schweizer Fußballfans darauf hoffen, dass das der FCB gewinnt. Ja.
Gut, dann hoffen wir doch, dass das funktioniert. Jetzt zum letzten Thema. Es ist das Thema, das ein bisschen zurückschaut in letzten Winter oder besser gesagt in vorletzten Winter.
Ja.
Und zwar geht es um Fanny Smith, wo ja an den Olympischen Spielen in Peking eine Bronzemedaille gewonnen hat. Dann ist sie aberkannt worden. Und jetzt ist dazu gekommen, dass sie die Bronzemedaille nach Rekurs von Swiss Ski und Swiss Olympic doch noch bekommen hat. Und zwar in Lausanne, glaube ich, vor mehr oder weniger, wie sagst du, nicht allzu grossem Publikum.
Mhm.
Und es ist ja wirklich so, dass, glaube ich, die Deutsche, wo ja nachher der Entscheid, dass dann Fanny Smith ihre Medaille bekommen sollte, auch wieder angefechtet hat.
Genau.
Das heisst, sie sind dann gegeneinander so ein bisschen sich am Beklagen gewesen.
Also man muss ja sagen, nicht unbedingt gegeneinander.
Nein, natürlich hat jede einfach ihre Medaille behalten wollen.
Genau.
Also absolut verständlich, ist auch klar. Und schlussendlich haben jetzt beide eine Bronzemedaille bekommen.
Was, glaube ich, der Best Case ist?
Ja, safe, aber ganz ehrlich, freust du dich über eine Medaille, wenn beide, wenn du weißt, eine hat genau die gleiche Medaille und...
Ja, also, wir müssen das ja kurz durchspielen in dem Fall.
Okay.
Du hast auf der einen Seite die Deutsche,
ja,
wo zwar stürzt und eigentlich die Medaille nicht verdient hätte, aber... Also verdient hätte oder gewonnen hätte, sagen wir so.
Mhm.
Dann kommt aber ein Entscheid und dann heisst es, doch, du hast die Medaille gewonnen.
Ja.
Wo sie ja quasi wie nichts dafür kann, weil sie hat ja nicht einmal Protest eingelegt. Das ist ja unabhängig von...
Genau, sie hat ja ihre... im Ziel sogar noch der Fanny Smith gratuliert.
Genau. Also es ist ja unabhängig von ihre quasi,
ja,
in Anführungs- und Schlusszeichen geschenkt wurde. Oder? Und das heisst, sie hat das Erlebnis gehabt, sie war auf dem Podium in Peking. Und dann ist es ja wie unfair, wenn jetzt ihre die Medaille wegnehmen würdest, für etwas, wo sie gar nicht etwas dafür kann. Weil sie hat ja quasi nicht profitiert oder dadurch profitiert, dass sie Rekurs eingelegt hat, sondern weil das ihr gegeben worden ist. Das heisst, es wäre ja komisch, wenn sie ihr wegnimmst. Auf der anderen Seite hast du ja Fanny Smith, wo die Medaille regulär gewonnen hat, dann wird sie ihr weggenommen, dann wird sie ihr wieder gegeben. Dann ist, glaube ich, schon der Best Case, dass beide
das die Bronze- ich auch gar Medaille nicht bestreiten.
Was meinst du?
Ich meine einfach reines Gefühl für mich selber, wenn ich weiss, also erstens habe ich ein bisschen schon ein schlechteres Gefühl, weil ich die Medaille im Nachhinein bekomme. Das heisst, es ist...
Also reden wir jetzt von der Fanny Smith?
Ja.
Ja.
Es ist nicht mal annähernd so geil, wenn du sie ein Jahr später bekommst, irgendwo an einem anderen Ort, ohne die gleichen Emotionen, wie du halt gerade in dem Rennen gehabt hast.
Das hat sie auch gesagt,
ja. Das hat sie gesagt und das ist auch... Eben, das ist ja immer das Gleiche, wenn Sportlerinnen und Sportler ihre Medaille im Nachhinein bekommen. Es ist einfach nicht das Gleiche und es ist mega, mega etwas Herz. Also kann ich wirklich voll nachvollziehen.
Mhm.
Was mich so ein bisschen, jetzt mich persönlich, ein bisschen stressen, ist eben, ja, einfach so, dass es zwei dritte Plätze gibt. Natürlich, du hast absolut recht, in dem Fall ist es nicht anders möglich. Aber weißt du, es ist wie so, wo gibt es oft auch noch, zwei oder im Skifahren gibt es ja auch... Ja.
Aber dort ist ja, weil sie die gleiche Zeit rausfahren.
Genau.
Ja.
Auch dort müsste ich so sagen, hey, darum finde ich es eben im Eishockey geil, wenn du kannst noch Tordifferenz nehmen oder irgend so etwas, wo du halt dann noch könntest sozusagen als das Zünglein auf der Waage,
ja,
brauchen. Jetzt mal unabhängig von dem Fall. Ich habe einfach gedacht, als ich es im Radio gehört habe, jetzt haben beide Bronze. Aber safe, alles gut.
Mhm.
Müssen wir gar nicht weiter diskutieren.
Ja, gut. Wir müssen ja sagen, immerhin war es mal so gewesen, dass jemand eine Medaille bekommen hat wegen einem falschen
Entscheid
und nicht wegen Doping.
Genau, normalerweise ist es ja so, dass, oder sehr oft ist es so, muss man sagen, dass olympische Sportlerinnen und Sportler im Nachhinein noch Medaillen bekommen, weil andere vor ihnen rangierte Athletinnen und Athleten gesperrt werden, wegen Dopingverstöße. Und bei der Fanny Smith zum Glück nicht der Fall gewesen. Und dann im Nachhinein eben eine Medaille bekommen. Und das ist zum Glück da nicht so. Jetzt aber apropos Doping, um den Übergang schön smooth machen, wenn wir noch kurz etwas zu Swiss Sports Integrity anschauen. Und zwar haben die heute so eine kleine Bilanz gezogen in den Medien und ein paar Zahlen präsentiert. Und wir wollen da kurz darauf eingehen. Und zwar ist es so, dass also die das wissen, Swiss Sports Integrity tut ja Ethikverstöße untersuchen, auf der anderen Seite aber auch Dopingverstöße. Und jetzt haben wir ein paar Zahlen zu dem, zuerst mal zu der Ethikkommission.
Genau. Und dort haben wir gesehen, oder in dem Report steht, dass sie 260 Meldungen im ersten Jahr hatten wegen potenziellen Ethikverstößen. Also auch da wieder potenziell. Und das ist irgendwo durch beängstigend, fast schon. Weil man muss halt sagen, es gibt sehr viele Ethikverstöße. Was wir aber auch dann gemerkt haben im Vorgespräch, wir haben schon mal über das Thema geredet, und dann sind wir nachschauen. Und dort war es nach einem halben Jahr, gewesen, dass es praktisch pro Tag einen Fall gegeben hat. Das heisst, in 180 Tagen plus minus 180 Meldungen. Das heisst, im letzten halben Jahr sind nur noch 80 Meldungen dazugekommen. Was vielleicht so ein bisschen aufzeigt, wo sich das ein bisschen einpendelt. Weil am Anfang ist natürlich klar, wenn eine neue Kommission gegründet wird, dann gibt es einen initialen Ansturm und so einen Peak an Anklagen. Und jetzt mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen einpendelt. Genau. Aber nichtsdestotrotz ist es ja ein riesiger Erfolg. Also.
Genau, es gibt natürlich immer eine negative und eine positive Seite. Ich persönlich glaube halt aber auch, dass eben am Anfang viele Leute einfach gedacht haben, also ich wollte jetzt das nicht verharmlosen, auf keinen Fall, aber dass halt sozusagen unzureichende Verstöße oder wo eben nicht Verstöße sind, gemeldet worden sind und dann so ein bisschen Community gemerkt hat, okay, nur weil er mir jetzt gesagt hat, dass ich nicht schön rudere, muss ich keinen Ethikverstoß einreichen, oder?
Gut, ich habe eine andere Hypothese. Ich habe das Gefühl, es ist einfach, weil sich quasi über die Jahre die Sachen angestaut haben und dadurch das erste Mal eine Möglichkeit gegeben hat.
Also eigentlich sozusagen, dass es einfach am Anfang noch Fälle
von früher gegeben
hat. Sind.
Ja.
Ja, safe. Kann natürlich gut sein. Es ist so, dass noch lange nicht alle Fälle, die jetzt letztes Jahr eingegangen sind, bearbeitet worden sind. Bis jetzt ist es so, dass in 4 Fällen sind vorsorgliche Massnahmen erlassen worden und in 42 Fällen ist ein Untersuchungsverfahren eingeleitet worden. Genau, und natürlich, auf der anderen Seite haben wir eben auch die Dopingverstöße. Und nur ganz kurz, es sind 12 Verstöße gewesen gegen die Anti-Doping-Regeln und unter anderem 7 Sperren im 2022. Und das hat uns ein bisschen auf den, wie sagst du dem, auf den...
Wir sind ein Investigativ-Podcast geworden oder ein True-Crime-Podcast. Wir sind dem ein bisschen nachgegangen, genau, und haben dann auf der Webseite nachgeschaut, wer gesperrt ist. Weil du hast das ja schon mal erklärt, das kann man öffentlich einsehen.
Das kann man öffentlich.
Da sieht man den Namen, da sieht man, wie lange die Person gesperrt ist und wieso.
Und Sportart.
Ah ja, und Sportart natürlich, ja. Und wir haben ein paar ganz geile Fälle gefunden.
Genau, für die Person selber ist natürlich... sehr, sehr scheiße, weil sie können ihren Sport nicht mehr ausüben.
Ja.
Haben natürlich einen gesellschaftlichen Imageverlust hoch 1000 und trotzdem haben sie Fehler gemacht oder haben sie bewusst etwas Illegales gemacht und darum darf man sich vielleicht auch ganz leicht darüber lustig machen.
Ja, nicht mal darüber wir können ja darüber lachen, was es ist. Weil
genau, also es geht ja nicht um Person.
Genau, wir müssen ja den Namen nicht sagen, das könnt ihr selber nachschauen, wenn ihr wollt, aber wir müssen da 2 Fälle vorheben,
wo wir haben müssen lachen. Es ist wirklich, wo wir das angeschaut haben, also zuerst mal geht es um die Sportart Disc Golf.
Ja.
Disc Golf, hast du mir erklärt, ist eigentlich so eine Art Frisbee, ja. Oder wie sagen wir heutzutage, Ultimate, wo man eigentlich sozusagen dann wie muss der Frisbee zum nächsten Loch rühren?
Ja, in so ein Metallnetz quasi, ja.
Okay. Und dort hat es einen Herr gegeben, der gesperrt worden ist. Für 2 Jahre.
Das ist noch viel, ja.
Für 2 Jahre, weil bei ihm THC nachgewiesen worden ist. Also der Dude hat tatsächlich einen gegügelt.
Ja.
Also gekifft und ist verwünscht worden. nimmt mich echt wunder, was, ja, wie das so war, ob er einfach die Entspannung gebraucht hat im Handgelenk. Oder?
Aber das sind zwei Sachen für mich. Ja. Also erstens, im Disc Golf wird
dopet.
Dopet? Also dopet, ja. Also, es gibt Doping-Kontrolle, das verwundert mich.
Ist gut so, ja.
Und zweitens, ich stelle mir so Disc Golf wirklich so ein bisschen wie eine Kiffersportart vor. Darum tut mir das ich fast ein bisschen leid, weil ich kann mir vorstellen, der ist wahrscheinlich nicht der Einzige, der dort kifft. Und ja, dann wird er aus dem Verkehr gezogen für zwei Jahre und darf seinem Hobby nicht nachgehen, weil er ja, eben einen gegügelt hat. Ja.
Da müssen wir echt noch ein bisschen weiter Investigativjournalismus betreiben. Obwohl wir ja keine Journalisten sind, haben wir schon mal öffentlich gesagt.
Nein, wir haben doch gesagt, wir sind Journalisten. Wir haben uns Journalisten geschimpft.
Genau, also.
Ist ja ein freier Begriff.
Also, wir haben einen Dopingfall eben beim Disc Golf. Jetzt der andere, zweite Fall, den wir unbedingt erwähnen aus dieser Liste, wo übrigens nur Männer sind.
Ja, muss man
also
auch sagen, ja.
Dürfen wir erwähnen, im Moment sind bei Swiss Sport Integrity nur Männer gesperrt wegen Dopingverstößen. Der zweite Fall geht ums Sportschiessen.
Hey, das ist so geil.
Und zwar ums blinde Sportschiessen. Wir respektieren den Parasport oder den...
Absolut. Also wir machen uns nicht über das lustig, sondern über das,
aber
was jetzt kommt.
Aber erste Frage. Also ernsthaft jetzt, wir haben uns gefragt, wie tun blinde Schiessen?
Ja.
Also wenn uns das jemand kann beantworten kann, dann bitte sehr gerne. Eben, der Oskar hat gesagt, das ist vielleicht ein akustisches Geräusch, das dann halt sozusagen den Zielpunkt simuliert.
Mhm.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall haben wir da einen Dude, der echt ein bisschen Scheiß gebaut hat.
Also auch da wieder, ich habe nicht gewusst, dass beim Schiessen dopt wird. Also ich weiss, dass zum Beispiel Alkohol ja verboten ist, weil das quasi ein Beruhigungsmittel ist.
Das hätte ich jetzt nicht gewusst.
Aber was der vertickt hat, da sehe ich wieder Benefit nicht.
Genau, und zwar hat er eben nicht nur versucht anzuwenden, sondern er hat es einfach versucht, in Verkehr reinzubringen. Also ein richtiger Dealer war er eigentlich. Eben Testosteron, Methadienon, Stenazolol etc. 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 Also es ist wirklich eine scheiß lange Liste, was der alles hat wollen in Verkehr, in Umlauf bringen. Und er ist lebenslänglich dafür gesperrt worden.
Ja.
Ja, Kollege. Keine Ahnung.
Ich kann mir einfach wirklich nicht rational erklären, wie es zu dem gekommen ist.
Nein, ich mir auch nicht. Und vor allem, es ist ja nicht so, dass wie einfach der andere, der einfach eins gekifft hat, kann man ja verstehen, entdeckt wurde ist und nachher gesperrt wurde ist. Nein, der hat jetzt wirklich, der hat es extra gemacht.
Ja.
Ganz klar. Genau, ja, einfach schaut euch die Liste mal an. Es ist natürlich eine traurige Sache. Für die Personen sicher auch mega hart, weil vielleicht oder hoffentlich nicht, sind ein paar von denen zu Unrecht gesperrt, weil sie halt irgendwo eine Verunreinigung verwünscht haben.
Gut, man muss ja sagen, die meisten auf der Liste haben ja Dinge...
Testo.
Ja, irgendwelche Anabolika konsumiert, beziehungsweise wollen sogar in Umlauf bringen. Also,
ja.
Dort halten sich mein Mitleid
noch
in Grenzen.
Ich versuche einfach immer, möglichst wenig Aufruhr zu machen, weil ich stelle mir dann halt immer vor, ja was, wenn ich mal eine Verunreinigung verwünsche und dann bin ich auf dieser Liste.
Mhm.
Bro, ich bin gefickt und...
Ja, ja, aber...
Ja, das aber, ist...
Ja, eben bei Anabolika muss man schon sagen, da...
Nein, natürlich, ich wollte das auch gar nicht verharmlosen. Ich stelle es mir einfach immer vor, wie es als Sportler ist. Gut, soweit zu unseren Top 3, würde ich sagen.
Ja.
Und in dem Sinn zum Hauptthema, wo der Oskar nachher einleiten.
Sehr gut, dann gehen wir rüber.
Unser Thema von der Woche.
Und unser Hauptthema ist heute Sportlermentalität. Und zwar konkret die Schweizer Sportlermentalität. Und da musst du, André, kurz erklären, wie du auf den Vorschlag gekommen bist, dass wir das Thema besprechen.
Also, ich bin darauf gekommen, weil ich in letzter Zeit oder im letzten Winter ja mental extrem haben müssen arbeiten. Ja. Also ich habe wirklich gemerkt, nach meinen ganzen körperlichen Herausforderungen, die ich habe, muss ich auch das Mentale wirklich jetzt trainieren, weil das ja eigentlich auch ein wichtiger Bestandteil ist und habe das dementsprechend auch ein bisschen vertieft und mir meine Kontakte rausgesucht und bin jetzt auch dran, sozusagen am Mentalcoaching ausprobieren. Vielleicht kommt auch mal noch Hypnose in Anwendung. Und auf jeden Fall, ich bin jetzt gerade so ein bisschen in dieser Gegend am Umsuchen. Und dann ist mir natürlich in Sinn gekommen, ja, hey, kann es nicht einfach sein, dass wir Schweizer generell ein Problem haben mit unserer Sportmentalität? Weil manchmal vergleichst du es so mit anderen Sportnationen und du denkst so, ja, die reden schon vom Final. Obwohl sie noch nicht mal, also obwohl das Turnier noch nicht mal angefangen hat. Mhm. Und der Schweizer freut sich auf das erste Spiel und denkt so, ja, ey, wenn wir die Vorrunde überstehen, wow, fuck, dann gehen wir hupen und so, weißt
du? Ja, ja.
Und alle anderen denken so, ja, Kollege, ich schaue, ich freue mich aufs Finale, weißt
du? Ja.
Und darum habe ich mir die Frage gestellt, ob wir Schweizer eigentlich sozusagen im Sport so ein bisschen emotionale Krüppel sind.
Das ist eine gute Ausgangsthese.
Und ich habe dir das geschrieben und mein Wunsch wäre jetzt, dass wir das natürlich einfach ein bisschen genauer diskutieren, weil grundsätzlich gibt es nur Studien dazu. Das kannst du eigentlich relativ schlecht untersuchen, weil es ist auch eine Gesamtheit von einer Gesellschaft. Und
ja, also anfangen würde ich zuerst mal damit, dass wir jetzt mal selber festlegen, was ist unserer Meinung nach überhaupt gemeint mit Sportlermentalität. Voll. Und was das macht eine gute Sportlermentalität, genau, aus. Und da, ja, gebe ich dir den Vorteil, weil du der Sportler von uns bist. Und da kann ich immer noch quasi aus der Fansicht reden.
Genau. Also für mich persönlich, Sportlermentalität oder jetzt primär die Sportmentalität von einer Nation ist die Einstellung, wie ich an Wettkampf hergegangen und mich eigentlich schon im Vorhinein positionieren oder wie ich mich im Vergleich zu den anderen Nationen sehe.
Mhm.
Das heisst, schlussendlich geht es natürlich zurück aufs Individuum. Aber ich tue jetzt mal sozusagen von den ganz vielen einzelnen Sportlerinnen und Sportlern sozusagen den Durchschnitt nehmen und würde jetzt behaupten, dass unsere Schweizer Sportler oder Sportlerinnenmentalität im Vergleich zu anderen Nationen extrem also ähnlich ist. Ich würde sagen, Schweizer Sportlerinnen und Sportler sind sich in dem ähnlich. Und ja, grundsätzlich ist das eher ein Nachteil von uns. Würde ich jetzt gerade am Anfang mal so ein als These einfach da reinrühren. Einfach mal platzieren. Jetzt nimmt es mich Wunder, was ist für dich, was heisst das für dich?
Ja, sicher das, was du gesagt hast, aber das sind noch für mich andere Komponenten, wie zum Beispiel der Durchhaltewille, Schrägstrich Biss, wo man hat, der Ehrgeiz, der Wille. Also das sind sicher auch Sachen, die dazugehören und da vergesse ich sicher auch noch ein paar weitere Faktoren.
Ja. Also nicht ja, aber kann gut sein.
Ja, und jedenfalls zum das aufgreifen, was du platziert hast jetzt, ob die Schweiz da ein Problem hat oder quasi gewisse Nachteile hat im Vergleich zu anderen Sportnationen, da würde ich tendenziell, und ich sage jetzt bewusst tendenziell, mitgehen. Weil das ist im Grossen und Ganzen wahrscheinlich schon so, dass du in der Schweiz aus verschiedenen Gründen, das kann zum Beispiel das Standing sein von Sport in der Gesellschaft, aber auch Sachen wie Wohlstand, vielleicht nicht den gleichen Biss, den gleichen Ehrgeiz hast wie Sportler aus einer anderen Nation, wo das viel wichtiger ist. Gleichzeitig muss man auch sagen, die Schweiz ist ja ein eher kleines Land, das heisst, du hast automatisch weniger Konkurrenz. Und Konkurrenz belebt ja irgendwo durch auch die Sportlermentalität. Und es ist ja so ein bisschen Survival of the Fittest, wenn du so willst. Dass absolut, du sagst, ja, der, der nebst dem sportlichen Talent und der körperlichen Verfassung auch mental stark ist, der setzt sich dann durch.
Mhm. Voll. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt nicht zu fest abschweifen. Müssen wir mal sagen, also wir beide sagen, wenn ich jetzt das in einer Aussage so ein bisschen als Beispiel zusammenfassen. Wenn jetzt einen Schweizer Sportler fragst vor einem wichtigen Wettkampf, sagen wir ein WM oder Olympischen Spiel, dann sagt er, ja, ich freue mich mega, ich werde mein Bestes geben, Dann schauen wir, wohin dass es langt. Ich wollte einfach zufrieden sein mit mir selber. Ja, Punkt. Ja. Oder? Und das ist so ein bisschen sehr, sehr verhalten.
Ja.
Es ist nicht mega konkret.
Mhm.
Und es ist auch so ein bisschen nicht. Es ist nicht aggressiv, also es ist nicht stichelnd gegenüber von anderen, oder?
Ja. Und da glaube ich eben, das hat viel damit zu tun, wie wir in der Schweiz aufwachsen, beziehungsweise welche Werte uns mitgegeben werden von
genau.
Klein auf, wo ja quasi ist, du als Person in der Schweiz darfst wie nicht, keine Ahnung, jemand sein, wo blufft, wo sich als jemand Besseres darstellt, mhm. weil dann wirst du ja relativ schnell mal wieder auf den Boden von der Realität voll. Zurückgeholt. Was dann noch dazu kommt, zu dem, was du gesagt hast, was ich das Gefühl habe, was auch ein Grund könnte sein, wieso Schweizer Sportler und Sportlerinnen vielleicht eher zurückhaltend sind, ist, dass du automatisch durch das Aggressive oder das fast schon protzerische gewisse Fallhöhe baust.
Mega.
Wo relativ hoch wird, wenn du dann nicht reüssierst und wo dir relativ schnell mal auf die Füße fallen kann.
Mhm. Genau, und also du hast ein paar Sachen, wo ich auch wirklich voll deiner Meinung bin, gesagt. Einerseits denke ich eben sicher, es ist, wie wir als Schweizer aufwachsen, eben mit einer gewissen, wie sagst du, ja, einfach Verhalten sein, mit Aussagen machen. Anders aber eben auch, ich glaube, ganz wichtig ist unser Wohlstand.
Ja.
Weil ich vergleiche es immer jetzt zum Beispiel in den letzten zwei Jahren, oder im letzten Jahr eigentlich, ich habe mir gedacht, zum Beispiel gegen die Ukrainer, die wir gefahren sind.
Genau.
Die sind innerhalb von einem Jahr so gut geworden. Und du könntest ja denken, so, hey, fuck, eben, sie haben Krieg im Land und die haben, weißt du, schlechte Voraussetzungen jetzt, sie müssen irgendwo anders trainieren. Aber ich glaube, einerseits hat sie den Angriff von Russland so verändert im Kopf, dass sie sich gesagt haben, hey, wir sind Ukraine, wir sind eine Nation und wir zeigen jetzt das denen. Plus ein anderer wichtiger Grund ist, sie haben mega viel zu verlieren in dem Sinn, dass wenn sie eben nicht in dem Sportsystem in sind,
mhm.
dann droht ihnen vielleicht Gefahr, dass sie in die Armee eingezogen werden und dass sie dann irgendwo müssen kämpfen. Und ich meine, nur schon der Gedanke, also der würde mich bis zum allerletzten Schlag 110% drücken. Und ich glaube, wir als Schweizer, wir haben, wenn du nicht Sportler bist, hast du tausende andere Möglichkeiten, was du in deinem Leben alles noch kannst erreichen. Mhm. Ich meine, es gibt überall Auffangbecken. Klar, Sportlerleben ist außergewöhnlich und mega cool, aber alle anderen sind genauso glücklich. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und darum ist einfach so ein gewisser, so der absolute Todeswille, habe ich auch mein Gefühl, fehlt bei den Schweizer.
Ja, dadurch, dass eben das soziale Auffangbecken hast, beziehungsweise auch durch das, was du auch schon ein paar Mal angesprochen hast, dass du dich quasi in der Schweizer Gesellschaft dadurch profilierst, was hast du für einen Beruf? Machst Karriere?
Mega.
Keine Ahnung, all diese Sachen. Aber Sport ist ja quasi wie nebensächlich. Was ja auch völlig okay ist.
Ja.
Ist ja auch völlig verständlich. Sport ist die schönste Nebensache der Welt. 5 Franken ins Phrasenschwein. Mhm. Aber ja, es ist so. Du hast einfach das soziale Auffangbecken, wo vielleicht irgendwo durch auch hinderlich ist, wenn es jetzt im Zusammenhang mit der Sportlermentalität steht. Was in der Schweiz aber sicherlich auch speziell ist, ist die Frage von der Migration oder vom Migrationshintergrund. Also das ist in der Schweiz sowieso ein riesiges Thema, wenn man bedenkt, dass glaub, rund ein Drittel von allen Menschen, die in der Schweiz leben, einen Migrationshintergrund haben.
Yeah.
Und ich glaube, da gibt es schon nochmal eine Diskrepanz.
Was du meinst mit, wie man sich als Nation versteht?
Nein, wie du quasi aufwachst. Ich habe das Gefühl, ich mache jetzt einen Vergleich mit zum Beispiel Amerika.
Ja.
In Amerika hast du ja oft den Fall, dass sozial schwache Menschen den sozialen Aufstieg quasi nur schaffen können, indem sie sportlich erfolgreich werden. Gerade aus vernachlässigten Gesellschaftsgruppen wie die Schwarzen, Latinos und so weiter,
yeah.
Dort musst du ja quasi, um der Armut entfliehen, Weil das System das fast nicht zulässt, anders wie im Sport erfolgreich sein und dort viel Geld verdienen und dir gewisses Prestige erarbeiten, damit du sozial aufsteigen kannst. Und in der Schweiz hast du nicht im gleichen Umfang, nie, aber eine gewisse Parallele mit Leuten, die einen Migrationshintergrund haben. Das sieht man zum Beispiel in Sportarten wie Fußball, oder?
Ja.
Dass zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ein Schweizer Vater oder eine Schweizer Mutter würde sein Kind nicht bis ans absolute Limit pushen und sagen, du musst Profifußballer werden. Einfach weil vielleicht ein gewisses Verständnis herum ist, dass du sagst, hey, du kannst auch neben dem Sport im Beruf erfolgreich sein. Und es ist vielleicht dann wichtiger, eine Ausbildung zu haben oder einen guten Beruf zu lernen und den Berufseinstieg zu schaffen, was bei Ausländern, und das kann ich bestätigen, weil ich das weiss aus meinem eigenen Umfeld, anders ist, weil du quasi nicht so vertraut bist mit dem System, weil du nicht so viel Vertrauen hast in das System und dann einfach quasi wie von klein auf anders getrimmt wirst und es auch eben den sozialen Aufstieg durch den Sport gibt. Und gerade, das weiss man ja, Kinder mit Migrationshintergrund haben viel eine tiefere Chance, zum Beispiel ins Gymi zu gehen oder einen guten Beruf zu lernen.
Ja.
Und da ist der Sport doch noch so wie so ein Mittel, wo kann helfen kann, quasi, ja, dem zu entfliehen.
Ja, also mega spannend, was du gerade gesagt hast. Vielleicht kurz zum nochmal zurück auf den Schweizer Sportler oder auf die Schweizer Sportlerin. Würdest du denn sagen, ich meine, ich habe jetzt gesagt, der Schweizer Sportler ist eher verhalten etc., aber würdest du das als schwach bezeichnen oder sogar irgendwie auch als Stärke oder weißt du, wie ich meine?
Ja,
es weiss, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Einfach nicht wie jetzt andere Nationen, sage ich jetzt Deutschland oder Amerika, die halt hinstehen und sagen, fuck, wir sind the greatest nation on earth und wir ficken alle.
Ja, ja. Ja, sicher. Und ich meine, eben, da schließe ich wieder den Kreis zu dem, was wir vorher gesagt haben. Es wird ja auch einfach nicht gern gesehen. Weißt du, also wenn jetzt du würdest.
Stell dir Odermatt vor.
Ja, okay, Odermatt, besseres Beispiel. Der Odermatt, brutal erfolgreicher Typ, die beste Weltcup-Saison aller Zeiten gemacht. Aber wieso hat ihn Herr und Frau Schweizer gern? Weil er bodenständig ist und weil er sagt, hey, ja, ist cool und so, aber
genau.
Ich habe noch das ganze Team dahinter oder keine Ahnung was. Und wenn der Odermatt jetzt würde kommen und sagen, so, hey, ich bin der geilste Sieg und natürlich, ich bin besser als alle anderen, dann wäre es natürlich etwas ganz anderes. Und man muss aber auch sagen, es ist ja nicht durchs Band so. Also im Durchschnitt kann man schon sagen, okay, ein Schweizer Sportler oder Sportlerin ist eher verhalten, auch gerade bei einem Sieg. Aber es gibt ja schon so Beispiele wie ein Granit Xhaka. Und gut, da kommt jetzt wieder vielleicht der Migrationshintergrund mit rein. Aber da wollen wir nicht eine Diskussion à la SRF und Sascha Rufer aufmachen. Aber ein Granit Xhaka steht an und sagt, ich habe gepackt bis zum Finale.
Mhm.
Und das wird ihm ja immer wieder vorgeworfen, so, das ist arrogant, keine Ahnung was. Aber es ist ja eigentlich wiederum die richtige Einstellung.
Und ich glaube eben auch, dass es ein Odermatt auch denkt, einfach nicht sagt.
Das kann gut sein, das können
wir nicht belegen. Das ist nachher noch ein Unterschied, oder? Was sagt man und was denkt man?
Ja.
Und ich würde jetzt, wenn ich vorher sozusagen die Gesamtmenge von Schweizer Sportlerinnen und Sportlern genommen habe, würde ich sagen, der Odermatt ist jetzt eben einer, der raussticht, weil er eben sozusagen das vielleicht das Verhalten sein. Er sagt es zwar nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, in sich innen denkt er es. Also er weiß, dass er das der Beste ist. Können wir nicht überprüfen. Aber ich würde sagen, das macht dann eben die ganz guten Schweizer Sportler aus, weil sie eben mental ein bisschen stärker sind. Weil alle anderen Voraussetzungen haben wir. Wir haben so viel Cash. Mhm. Wir können ein fucking OIM bauen für 300 oder 150 Millionen. Einfach BAM, wo es nie auf der Welt gibt. Wir haben eben soziale also wir haben Sicherheit. Wir haben Sportstrukturen.
Mechanismen dahinter, die auch den Sportler irgendwo durchschützt. Genau. Ja.
Und es ist alles da. Ich habe mir dann einfach überlegt, hey, ja eben, was haltet uns davon ab, um noch erfolgreicher zu sein? Und ich glaube eben...
Es ist zu viel. Meinst du, es ist zu viel?
Was ist zu viel?
Das, was du gerade aufgezählt hast?
Nein, überhaupt nicht zu viel. aber es fehlt das eine Puzzlestück, und zwar die mentale, die Schweizer Mentalität, die einfach uns ein bisschen hindert, am noch erfolgreicher sein.
Ich werfe eine Antithese rein. Ich würde sagen, wenn gerade das Sicherheitsnetz nicht hättest oder die Infrastruktur, wo du weißt, du musst einfach nur mal extra 10% geben oder whatever, dass du dann automatisch mehr Ehrgeiz hättest oder mehr durchhalten willst und so weiter. Weißt, also yeah. Ich habe das Gefühl, all das, was du aufgezählt hast, ist sicher super und braucht es bis zu einem gewissen Grad auch, aber es macht irgendwo durch auch bequem.
Ja, muss ich dir zustimmen, aber das heisst, du würdest sagen, es geht nicht beides. Also man kann nicht ein Eum haben.
Doch, aber es muss in der richtigen Balance sein.
Eishockey Weltmeister werden.
Es muss in der richtigen Balance sein. Es braucht sicher Grundvoraussetzungen.
Ja.
Aber es kann sicher auch too much sein.
Okay.
Jedenfalls, was ich noch eine interessante Frage von dir gefunden habe, wo du ins Runbook geschrieben hast, kann man als Nation das ändern? Oder als Gesellschaft?
Ja. Ich habe mir ja überlegt, es ist so, dass jetzt zum Beispiel, ich nehme immer die Amerikaner oder die Deutschen als Beispiel von extrem ausgeprägten, extrovertierten Sportlermentalitäten, weil eben die stehen hin und sie reden vom Finale, sie sagen, sie sind die Grössten, und ich glaube, das haben sie eben auch wirklich das Gefühl. Zumindest bei den Amerikanern bin ich mir sicher. Aber die haben ja auch kein Schulfach, wo sozusagen gelernt wird, wir sind die Geilsten. Sondern das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Und das ist wahrscheinlich seit Jahrhunderten tief verankert. Jetzt habe ich mir eben die Frage gestellt, wie du es schon angetönt hast, in der Schweiz, was müsste passieren? Oder was müsste man ändern, damit sich die Mentalität könnte, ja, ein bisschen weg von dem Verhalten sein, weg von dem, ich muss am Herr und Frau Schweizer vor dem Fernsehen gefallen. Was müsste passieren?
Ich glaube, es müsste einfach mal Beispiele geben von Leuten oder Mannschaften, die im Voraus sagen, hey, wir gehen an das Turnier oder an den Wettkampf und wir gehen gewinnen. Und das hast du ja zum Teil, gerade im Fußball und im Eishockey, bei den Nazis.
Ja.
Also gerade Murat Yakin hat ja gesagt, wir gehen auf Katar und wir werden weit kommen. Oder ein Patrick Fischer sagt ja immer vor der Eishockey-WM, wir können gewinnen. Ja. Und wir sind da, um ins Finale kommen und gewinnen. Aber da ist halt einfach das Problem, wenn das nicht effektiv passiert und die Leute immer wieder auf die Schnurren fliegen,
dann heisst es nachher wieder, ja, jetzt haben wir es.
Ihr habt es gesagt. Und ihr seid nur arrogant und ihr schnurrt immer viel, aber liefert wenig. Und ja, ich glaube, wenn da mal ein paar Vorreiter das wirklich mal durchziehen, dann kann das sicher eine Veränderung bringen. Ob das jetzt nachher eine grosse Veränderung grundsätzlich bringt oder ob sich dann die ganze Mentalität verändert, das wage ich zu bezweifeln. Aber wenn du gewisse Vorbilder hast, dann wird es vielleicht auch öfters gemacht. Aber ich weiß nicht, wie es so aussieht.
Meiner Meinung nach müsste die Schweiz noch mehr Sportnation werden.
Das heisst?
Das heisst für mich, es darf die Frage mit, oder beziehungsweise ich stelle mich vor, hallo zusammen, ich bin Profi-Ruderer. Zweite Frage, ja, was studierst? Oder was schaffst du? So ein bisschen, das ist für mich das zentrale gesellschaftliche Problem.
Also nein, ist ja nicht das gesellschaftliches Problem. Aber
wohl?
Es ist das Problem in dem Fall, oder?
Wieso?
Es ist ja nicht das gesellschaftliches Problem, dass man fragt, was schaffst du oder was
nein, machst du? Aber es ist das Problem von der Schweizer Gesellschaft, dass sie immer erwartet, dass man kann nicht eigentlich Profi-Ruderer sein.
Mhm.
Also das ist ein allgemein verbreitetes Bild. Jetzt nicht nur aufs Rudern bezogen, aber ich habe jetzt einfach gerade mich als Beispiel genommen. Also das heisst wirklich, für mich müsste der Schweizer Sport einen viel grösseren Stellenwert bekommen. Das heisst, er müsste in der Schule mehr gefördert werden, es müsste mehr so weißt, so ein bisschen College-artiges Zeug geben, wie Schulmannschaften, wo einfach so ein bisschen die Sportstruktur in der Schweiz noch professioneller machen und nicht nur für die Nazi A, wo es überall gibt. Ich meine, die sind super professionell und die haben alles. Aber sobald man ein bisschen tiefer geht,
Der also auch im Breitensport.
Im Breitensport muss es auch professioneller werden, weil dann kommen wir eben in die Richtung, wo man auch einerseits natürlich weiter führen dringen kann, aber dann auch sozusagen wie so Aussagen darf machen. Weil ich habe das Gefühl, wenn du voll, wenn du 100% Sportler bist und eigentlich sozusagen auch nicht auf ein Studium angewiesen bist und nichts anderes kannst oder willst machen, dann bist du auch berechtigt zu sagen, ich will jetzt gewinnen.
Ja, finde ich richtig. Und eben, was du gesagt hast, die Basis muss einfach breiter werden. Und
genau.
Jedenfalls, André, in dem Fall, wann ist Zagreb? Anfang Mai?
Ja,
dann stehst du vor den Medien und sagst, hey, ich gehe voll rein und ich bin da zum Gewinnen, fertig. Alles andere wäre
Enttäuschung. Ich wünsche jetzt vielleicht vor dem SRF, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt hast du mich verwünscht. Weil vor dem SRF, wenn sie jetzt mich würden fragen, dann würde ich auch nicht sagen, dass ich gewinnen will. Aber jetzt hier in unserem Podcast, und ich habe keine Ahnung, wer an diesem Weltcup wird starten. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann einfach sagen, mein Ziel ist eine Medaille und mein Optimalziel ist gewinnen.
Gut, dann gebe ich dir die Aufgabe, dass du das nicht machst, sondern dass du dort hingehst und sagst, ich bin der andere, ich gehe voll rein und ich bin da zum Gewinnen und alles andere ist für mich eine Enttäuschung.
Shit, das ist schon heftig. Das ist schon... Da bin ich eben auch zu fest, Bünzli.
Ja, eben, also dann fang mal an. Dann musst, also, du, dann musst du die Einstellung mal anfangen zu verändern.
Jetzt frage ich
dich noch. Wie können wir dich anklagen, wenn du es nicht machst?
Wie kannst du mich anklagen?
Ja, darf ich dich öffentlich an den Pranger stellen?
Nein, du bist mein Supporter, du musst mich unterstützen.
Ja, aber nein, jetzt müssen wir da durchziehen.
Ja, du kannst von mir aus das im Vorhinein aufnehmen und dann kannst du auf Instagram posten mit look what he said, what an idiot.
Gross ist noch im Podcast, aber nachher.
Ja, genau, voll. Jetzt, aber deine Einstellung nimmt mich wunder, weil du hast ja gesagt, eben du als Ausländer sozusagen.
Ausländer.
Du hast eine andere Einstellung. Bist du schon auch zu fest Schweizer jetzt, was
glaub,
das angeht?
Ich glaube, ich bin schon auch zu fest Schweizer.
Also im Geschäft? Oder weißt du zum Beispiel?
Nein, ich meine einfach im Alltag. Ich glaube, da bin ich schon zu schweizerisch sozialisiert.
Okay.
Was das angeht, plus ich habe halt nie ein sportliches Talent gehabt, dass es bei mir überhaupt mal in Frage gekommen ist. Plus was halt war, meine Eltern haben halt gesehen, okay, das Potenzial im Sport ist nicht um, aber in der Schule schon. Also haben sie ein bisschen mehr auf die Schule gedrückt, jetzt sind sie schon recht schweizerisch unterwegs. Hankerum, bei meinem Bruder ist das ja ganz anders.
Voll, ja.
Mein Bruder war ja Eishockey-Spieler und er ist schulisch jetzt nicht so der Überflüger gewesen, sagen wir es so. Und sie haben aber gesehen, er hat recht viel Talent im Eishockey. Und dann haben sie ihn recht gepusht im Eishockey. Und dort habe ich halt schon gesehen, eben den, so ein bisschen den Unterschied, weißt du, so...
Ja.
Ja, aber eben, das ist jetzt aufgrund von der Ausgangslage gewesen. Aber, ja.
Aber würdest du grundsätzlich nicht sagen, dass du jetzt, wenn jetzt du in meiner Situation wärst, hättest du auch Mühe mit herstehen und sagen, ich bin der Oscar.
Nein, dort wiederum nicht. Wiederum, ich glaube, wenn ich in deiner Situation wäre, ich wäre recht ein Schnurri. Das bin ich auch sonst schon im Leben.
Das würde mich hure wundern.
Aber ich glaube wirklich, wenn ich in deiner Situation wäre, ich wäre der Typ Mensch, der würde sagen, ich bin da zum Gewinnen und alles andere ist mir scheißegal. Das würde mir wahrscheinlich auch immer wieder mal auf die Füße fallen, aber ich glaube, doch dort bin ich schon so. Aber das ist halt auch wiederum Typfrage, oder? Also das ist einfach, was für ein Typ Mensch bist du auch. Aber ja, ich glaube, eigentlich jetzt gut abgerundet, das Thema. Mega. André, Frage ist jetzt Songs. Haben wir irgendetwas vorbereitet, lassen wir das?
Nein, wir lassen es stiefmütterlich fallen.
Genau, es fadet langsam aus. Wie ein guter Song, es fadet langsam aus.
Langsam, aber sicher.
Ja, dann würde ich sagen, André.
Let's go, wir gehen ins Outro. Und zwar sind wir heute wieder zu zweit unterwegs gewesen, ohne Gast, von dem her...
Dafür mit sehr viel gefährlichem Halbwissen.
Genau, wie immer. Danke vielmals, sind ihr bis dahin mit dabei gewesen. Grosser Respekt an dieser Stelle. Vergesst den Podcast nicht zu abonnieren, das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify, wie immer. 5 Sterne, das würde mich extrem freuen. Und wir geben uns wirklich Mühe, jede Woche die besten Updates aus dem Sport, Insights, Geschichten und Gäste zu organisieren für euch Liebste da draußen.
Genau. Und dann hört unsere stiefmütterlich behandelte Playlist auf Spotify mit allen Trainingsbängern.
Die Playlist ist immer noch gut. Die wird für immer gut bleiben.
Das ist so, das ist so. Und folgt uns auf Instagram. Dort findet ihr uns unter vollinen-podcast. Wir versuchen dort auch, euch regelmäßig Content zu liefern. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann erzählt doch euch den Liebsten davon und teilt ihn gerne. In dem Sinn, bleibe gesund. André, du wirst auch gesund, gell? Macht viel Sport und wir hören uns nächste Woche.
Bis dann.
Ciao zusammen.
Tschüss.
Voll inne, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.